Die DHV-News vom 22. April 2022. For 20 Day GMM-Demos, Cannabis-Normalkonferenz. Ihr seid am Zug. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Eine Vorbemerkung habe ich diesmal nur, und zwar bin ich mal wieder gebeten worden, euch zu bitten, an Forschung teilzunehmen, ja, was für die Wissenschaft zu tun. Und zwar Anfrage von Bernd Werse und Heino Stöver vom Center for Drug Research in Frankfurt. Da sind wir natürlich immer dabei, gerne, weil wir da wissen, das sind korrekte Leute, die machen keinen Schindluder mit euren Daten und so weiter. Ich habe auch teilgenommen an dieser Geschichte hier, und zwar ist diesmal die Zielgruppe, sind Leute, die irgendwann mal regelmäßig geraucht haben oder das immer noch tun, also Tabak. Ja, es geht um Tabak, Nikotin, Entzug, und die wollen Methoden erforschen, wie man erfolgreich aufhört und wo die Probleme liegen und so weiter. Ja, wie gesagt, ich habe das auch hinter mir, ja, mit dem Entzug von E-Zigarette und so. Und ja, wer da betroffen ist, ja, macht da mal mit. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. For 20 Day, das ist natürlich der dicke Brocken dieser Woche, der internationale Kiefer-Feiertag sozusagen. Der internationale Kiefer-Demo-Tag kommt dann als nächstes. Wir haben zunächst mal gefeiert, auch als Handverband selbst, nämlich mit einem Livestream am Mittwochabend zum Thema 20 Jahre DHV. Da haben wir die letzten 20 Jahre mal so Revue passieren lassen. Da sind auch zu Gast gewesen mit einer Live-Schalte die drei Gründer des Handverbands, also nicht ich, ja, sondern die anderen Kollegen. Ich bin dann ganz kurz danach dazu gekommen, nachdem die gesagt haben, wir machen jetzt einen Handverband. Das ist ganz nett in der Rückschau, und jede Menge alte Videos von ja, frühen Fernsehauftritten von mir, als ich noch klein war. Und auch die News haben wir mal die ganzen 300 Folgen so ein bisschen Revue passieren lassen. Und Martin hat da dankenswerterweise die coolsten Stellen zusammengeschnitten oder Meilensteine, wenn sich mal Design hier ein bisschen geändert hat oder so. Schau mal rein. Naja, das war der eine Hinweis. Der zweite Hinweis, der DHV ist jetzt offiziell 20 Jahre alt. Ja, um das auch nochmal festzustellen hier, so haben wir das jetzt auch gefeiert. Dann, For 20 Day, nochmal eigene Geschichte. Und zwar Maria, Kollegin vom Handverband hier, hat da auch große Auftritte gehabt. Einmal auf der großen Demo hier in Berlin hat sie geredet. Und dann abends auch noch live bei den Jusos auf Instagram. Das war eine sehr sachliche Debatte, ohne große Aufregung. Insofern Deep Talk über nerdige Details. Gute Fragen von Jusos auch, sehr detailliert, nicht so oberflächlich. Hat mir gefallen. Gibt leider keine Aufzeichnung. Ja, ich wollte trotzdem mal erwähnen. Und dann natürlich die Demo selbst. Ja, also da war ja hier in Berlin, war ja richtig was los, große Sause. Richter Müller hat zur Demo gerufen, und auch Rapper sind gekommen und haben ein Programm gemacht da. Und die Medien haben natürlich auch fett irgendwie darüber berichtet, haben vorher und nachher berichtet. Also das war insofern auf jeden Fall ein Erfolg. 2000 Leute ungefähr. Nicht die Größe der Hanfparade, die ja viel länger vorbereitet wird und am Wochenende auch stattfindet. War ja klar, dass jetzt da nicht die Busladung und Leute hier nach Berlin reisen Mittwochnachmittags. Aber das war dann so gesehen dann trotzdem eben oder gerade deswegen ein Erfolg. Und eben auch die ganze Medienberichterstattung, die auch wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass sich der Richter neu erfunden hat. Aber da kommen wir dann erst nachher mal zu. Wir haben nämlich noch ein paar Ausschnitte für euch. Und was nehmen wir da zuerst? RBB, genau. Ja, der RBB hat ja auch berichtet mit einem Video. Und wir haben das hier rumgehen lassen im Team, ja, und haben einmal geguckt. Und zwei gleichzeitig so, oh, der Typ mit dem Brokkoli.
Ich halte diesen Brokkoli in der Hand als Grabstein der CDU, weil sie eine miserable Drogenpolitik gemacht haben.
Was ist die Symbolik dahinter?
Weil mal eine berühmte CDU-Politikerin gesagt hat, Cannabis ist kein Brokkoli, und das sehe ich aber anders.
So, jetzt zum Thema, der Richter hat sich neu erfunden, und zwar als Rapper. Ja, also Richter Müller ist jetzt ein Rapper-Kollege geworden und hat zur Demo promomäßig einen Song aufgenommen, und auch davon wollen wir euch ein Stückchen zeigen.
Entkriminalisierung sofort. Ich sehe mich schon mit Pflanzen in meinem Garten. Ich will nicht mehr warten. Also macht es legal und frei jetzt gleich, was ihr da abzieht.
Es ist eine Frechheit.
Bei uns im Kanal findet ihr außerdem auch noch einen Zusammenschnitt von dem 420 Day. Da hat der Martin auch wieder einen schönen Film zusammengeschnitten, auch mit der Musik zum Ripper-Müller-Song-Dings. Und halt genau diese Zeit gefüllt mit schönen Impressionen von der Parade. Also dauert nicht ewig, aber guck mal rein. Ja, da kommt die Stimmung ganz gut rüber. Und auch international war viel los. Der 420 Day ist ja vor allen Dingen, kommt aus dem englischsprachigen Raum, hat da eine viel längere Tradition auch als bei uns. Und da ist in vielen Städten eben auch ein Smoke-In mit verbunden. Ja, also, oder Smoke-Out, wie es jetzt neuerdings heißt, habe ich gesehen. Jedenfalls Leute, die zusammen kiffen, ja, und das auch in Städten, wo das gar nicht erlaubt ist. Also speziell interessant in London, in England, ja, die haben ja auch Cannabis jetzt nicht legalisiert. Aber einmal im Jahr das große Spektakel im Hyde Park wird offensichtlich geduldet. Zeigen wir euch einen Ausschnitt von. So, das war London. Wir schalten um nach New York in den Washington Park. Auch nochmal einen kleinen Ausschnitt von da. Ja, so viel erstmal zum 420 Day. Ich habe euch noch ein paar Presseberichte in die Videobeschreibung gepackt. Wer da noch ein bisschen stöbern will, gucken will, wie die Medien darauf reagiert haben, können da noch was sehen. Und wir schließen jetzt mit dem letzten Schnipsel, weiteren Ausschnitt nochmal vom deutschen GMM und zwar mit einem Cannabis-Aktivisten neuerdings in der Bauchbinde, ja, habe ich auch so noch nicht gesehen, ein Video vom Tagesspiegel.
Ich bin als ehemaliger Polizeipräsident seit vielen Jahren aktiv gegen die herrschende Drogenpolitik, weil in meiner beruflichen Erfahrung die Prohibition nur negative Folgen hat.
Ja, sonst hat Hubert Wimber ja immer die Bauchbinde. Polizeipräsident außer Dienst oder auch Liebsprecher Law Enforcement Against Prohibition, Cannabis-Aktivist für den Ex-Chefpolizisten von Münster, ist schon auch eine lustige Bezeichnung. Aber jetzt kommen wir zu den GMM-Demos. Nach der Demo ist vor der Demo und der 420 Day hat ja auch nochmal gezeigt, dass man da einen schönen Impuls für die Legalisierung liefern kann, eben insbesondere auch durch die Medienaufmerksamkeit, aber eben auch die ganzen Leute, die die Demo sehen, ja, und denken, oh, Leute demonstrieren für Legalisierung. Ist es noch gar nicht so weit, ja? Und es gibt weltweit eben diesen Demo-Tag, Global Marihuana Marsch, Anfang Mai. Und bei uns in Deutschland koordinieren wir das vom Hanfverband. Also wir sammeln die ganzen Städte zusammen, machen die Übersicht. Die kriegen Aufkleber und Plakate und Gedöns. Zentraler Spruch. Die meisten haben dann dasselbe Motto dann für die Demo. Wie auch immer, auf jeden Fall sind in 18 deutschen Städten Demonstrationen angemeldet bisher. Ich glaube, Dresden kommt da noch dazu, das könnte noch die 19. Stadt werden. Also ein, zwei sind noch in der Pipeline, die noch nicht ganz offiziell die Anmeldung abgeschlossen haben. Aber da müsste auf jeden Fall für die fast alle von euch was in der Nähe dabei sein. Und ich erzähle das mal ganz kurz hier. Bisschen City-Dropping. Ja, am 7. Mai, samstags, sind Demonstrationen in Dortmund, Berlin, Braunschweig, Nürnberg, Magdeburg, Regensburg, Heidelberg, München, Halle, Hamburg, Ulm, Stuttgart, Konstanz, Düsseldorf. Am 13. Mai in Darmstadt und 14. Mai wieder samstags Oldenburg, Freiburg und Frankfurt. Also gibt keine Ausrede mehr von wegen, der Weg nach Berlin ist zu weit oder so. Fahr da halt einfach in die nächste Stadt, wo ein GMM ist und demonstriert da. Die sind alle organisiert ehrenamtlich von Aktivisten vor Ort wieder. Manchmal DHV-Ortsgruppen, manchmal andere Leute. Auf jeden Fall vollkommen ehrenamtlich. Und die haben es jetzt verdient, dass ihr da hingeht und diese Arbeit wertvoll macht. Ja, dass man da auch wirklich was sieht vor Ort, dass da was los ist. Dann findet ihr alle Infos auf gmm-deutschland.de. Wenn ihr also wollt jetzt, dass Lauterbach das ganze Thema nicht total versemmelt, ja, oder wenn ihr sagt, Legalisierung sofort, ja, wo wir uns ja alle einig sind, das wollen wir natürlich nach wie vor, ja, dass die jetzt nicht da zwei Jahre rumdiskutieren und am Ende scheitern sie mit der ganzen Legalisierung aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel aus Lauterbach-Gründen, und dann ist gar nichts passiert. Ja. Also wir wollen jetzt erstmal Entkriminalisierung sehen und das geht einfach und schnell und ja, nach wie vor wollen wir was sehen von der Politik. Und ihr bestimmt auch, also geht demonstrieren. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, hier Community zum Mitmachen und so, das ist auch unsere Cannabis-Normal-Konferenz, die im Juni dann folgt. Jeden Monat Schlag auf Schlag, jetzt eine große Sache hier. Und für uns beim DHV ist die Cannabis-Normal- oder Canoco-Cannabis-Normal-Konferenz eines der größten zusätzlichen Projekte dieses Jahr. Ja, natürlich, unsere normale Arbeit ist das größte Projekt, aber so zusätzlich ist das unser Projekt, was viel Arbeit macht zusätzlich. Und wir verdienen da nichts dran. Ja, da haben wir auch wilde Diskussionen gestern wieder gehabt irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen, kostet ein bisschen was, die Tickets. Ja, auch wenn die sogar subventioniert sind von den Weihnachtsspenden. Wir haben das ja schon im Dezember angekündigt. Wir machen diese Konferenz und wir finanzieren die auch zum Teil eben über die Spenden, damit die Tickets nicht so teuer werden. Trotzdem ist das so, dass bei einer Konferenz in der Größenordnung, die halt Turnhallengröße so überschreitet, ja, und man will eine einigermaßen vernünftige Location haben dafür, aber eben auch nicht in die Tausende geht, da ist das teuer. Vor allen Dingen, wenn man keinen Sponsor hat. Ja, da seht ihr auch nochmal, das ist kein Business-Event oder so, sonst hätten wir Sponsoren, dann wäre das kein Thema. Aber so, wenn das über Tickets bezahlt werden muss, dann ist das fast gar nicht möglich. Ja, also nach wie vor nehmen wir gerne Sponsoren. Wenn ihr eine Firma habt und sagt, das finden wir gut, ja, wollen wir unterstützen, da kriegt ihr auch was Werbung für. Ja, verbindet euren guten Namen mit dem guten Namen der Konferenz und so weiter und der Online-Promo, die wir noch machen. Das würde uns erleichtern, im Prinzip beim nächsten Mal wieder zu entscheiden. Wir machen wieder so eine Konferenz, weil wir haben sie aufgegeben dann nach Ausgaben 2017 und 2018, weil wir uns einfach nicht leisten konnten. Ja, das war zu teuer. Trotz Eintrittspreisen, die viele nicht gewöhnt sind. Es geht ja auch, richtet sich an Privatleute. Ist ja nicht so, dass wir hier jetzt irgendwie Business ansprechen oder so, wie viele andere Konferenzen, wo sowieso der Arbeitgeber das bezahlt oder die Einrichtung oder wie, inklusive Fahrtkosten und allem Schnickschnack. Hier wenden wir uns eben an Privatleute, die das nicht beruflich machen. Insofern klar, dass das eine preisbewusste Angelegenheit ist. Ja, aber wir haben uns bemüht, das so weit wie möglich nach unten zu kriegen diesmal. Und wir wollten unbedingt dieses Jahr so eine Konferenz machen, weil wir das mit euch besprechen wollen. Wir haben ja eine ganz andere Situation. Jetzt eine Regierung, die Cannabis legalisieren will. Und wir können uns da jetzt ganz anders einbringen. Und wir müssen ganz andere Details auf dem Schirm haben, als das vorher der Fall war. Deswegen haben wir unsere Eckpunkte vorgelegt, haben für uns im DHV-Team das Ganze schon mal ein bisschen vorsortiert sozusagen und für uns gesagt, wir würden das so und so machen. Und das wollen wir jetzt mit euch besprechen. Der Handverband ist die Interessenvertretung der Cannabiskonsumenten und ja, private Legalisierungsbefürworter. Ja, man muss ja nicht unbedingt kiffen, um das gut zu finden, wenn legalisiert wird. Und deswegen wollen wir das Ganze möglichst breit diskutieren mit euch und möglichst viel Konsens herstellen. Ja, das wird nicht ganz einfach, weil es gibt wahrscheinlich keine zwei Legalizer, die zu allen angesprochenen Punkten genau die gleiche Meinung haben. Da müssen wir uns halt jetzt mal drüber unterhalten, auseinandersetzen, Kompromisse finden und so weiter. Und das ist auch deswegen wichtig, weil wir als Handverband eben diese Punkte einbringen und zum Teil auch durchsetzen werden. Da würde ich jetzt mal von ausgehen. Ihr habt also unmittelbaren Einfluss darauf, wie wir da auftreten, mit welchen Punkten. Und normalerweise schon ist ja sowieso die Cannabis-Normal-Konferenz ein Dreiklang von Politik, Aktivismus und Wissenschaft, die wir da zusammenbringen. Das wird jetzt auch wieder so sein. Wir haben ja die Zusagen von den drogenpolitischen Sprechern schon. Fangen auch an mit einer Podiumsdiskussion Freitagabends. Da haben wir jetzt gerade Promo für gemacht. Aber es ist natürlich nicht nur diese Diskussionsrunde. Ja, die Diskussion von denen so viel Geld, nur um die da labern zu hören, die sagen sowieso nichts. Ihr müsst da ja auch nicht hingehen, ja, wenn euch das zu blöd ist. Kommt halt erst danach zum Gathering, Come Together und so. Und mit ein bisschen Glück sind noch ein paar da von denen. Zumindest habt ihr da mal die Möglichkeit, auch persönlich die anzusprechen, die Politiker. Und auch natürlich während der Debatte werden wir dann irgendwann die Mikros öffnen und dann kann jeder mal eine Frage stellen, der dran kommt. Oder auch ein Statement. Ja, wir sind da, um zu diskutieren und haben auch diesmal die Sessions anders organisiert oder sind dabei. Sonst war das ja eher Vortrag und haben immer schon 20 Minuten Frage-Antwort gehabt am Ende. Aber diesmal wird das nur ein kurzer Impulsvortrag sein. Und die Vortragenden sind diesmal eher Moderatoren, die im Prinzip den Auftrag haben, für 12 verschiedene Sessions mit bestimmten Themenbereichen der Eckpunkte uns Ergebnisse zu liefern. Wir werden Fragestellungen auch mit reingeben und sagen, wir hätten gern da und da ein Stimmungsbild dazu. Ne? Und dann werden wir das Ganze berücksichtigen, auch sachlich inhaltliche wertvolle Hinweise. Die könnt ihr auch jetzt schon geben, online beim Eckpunktepapier. Das Ganze findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch dann da vor Ort dabei sind, damit wir da eben auch mit massig Support quasi in diese Verhandlungen dann demnächst reingehen. So, habe ich das jetzt alles erzählt, was ich hier erzählen wollte? Ticketverkauf läuft. Ja, zu den Preisen habe ich da nochmal konkret was. Und zwar ist der normale Preis im Moment noch 120 Euro. Aber nicht gleich aufregen, ja, die Leute, die nicht viel Geld haben, Studenten, was weiß ich, ALG-2-Bezieher und so weiter. Und vor allen Dingen DHV-Mitglieder bezahlen 70 Euro. Early-Bird-Preis bis zum 4. Mai. Das für 3 Tage Konferenz inklusive Catering, wobei natürlich freitagsabends erst losgeht und Sonntag dann mittags vorbei ist. Da ist dann nur noch eine Session, wo wir uns nochmal treffen. Weil wir ja auch feiern zwischendurch. Ja, wir haben dann eben Freitagabends noch ein kurzes Come-Together, damit alle Samstag frisch sind. Dann arbeiten wir wie die Irren an diese ganzen Themen dadurch und dann feiern wir. Dann schreiben wir auch nochmal über die Party oben drüber, 20 Jahre DHV, dann haben wir das auch noch geregelt. Und dann werden wir alle ganz schön müde sein am Sonntag, nachdem wir Ergebnisse produziert haben. Und dann treffen wir uns nochmal. Für das ganze Gedöns 70 Euro eben als DHV-Mitglied und als Mensch, der nicht viel Geld hat und die anderen 120. Das ist nicht viel. Ja, für Leute, die nicht gewöhnt sind, auf Konferenzen zu gehen, die sind fast alle deutlich teurer. Die Business-Konferenzen sowieso ein Vielfaches von dem, im Ticketpreis von dem, was wir da aufrufen. Und da werden Leute zu Konzerten fahren, was bei sich irgendwelche berühmten Musiker, zahlen die oft noch mehr als das und regen sich nicht drüber auf, obwohl das nur 2 Stunden dauert oder 3. Also gebt euch den Ruck, redet mit, lernt Leute kennen. Ja, da werden natürlich auch jede Menge interessante Leute vor Ort sein. Es lohnt sich. So, jetzt habe ich auch alles gesagt. Kommen wir nochmal zu ein paar inhaltlichen Punkten und zwar CBD-Tropfen. Große Aufregung gestern, als die Nachricht rumging, dass ein Urteil gefällt wurde, dass CBD-Tropfen jetzt Arzneimittel sein sollen. So eine ganz neue Angelegenheit ist das gar nicht. Das ist schon ewig so im Prinzip, seit es überhaupt das ganze CBD-Thema gibt. Da 3 Rechtsbereiche da Probleme bereiten. Das ist Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz und die Novel Food Verordnung der EU, dann neuerdings, die da noch dazu kam. Und jetzt kommen wir wieder Thema Arzneimittelrecht hoch. Das war vor allen Dingen bis jetzt immer ein Thema, das man nicht auf die Packung draufschreiben durfte, von wegen CBD lindert diese und jene Wehwehchen, weil das dann automatisch ein Arzneimittel ist, wenn da irgendwelche Heilsversprechen draufstehen. Und das ist natürlich auch schwierig im Zusammenhang mit der Werbung, die da gemacht wird. Die Händler dürfen im Prinzip die Kunden gar nicht richtig aufklären, ja, wenn es da wirklich um so eine Art Anwendung geht. Das ist allein schon problematisch. Aber sie geben sich trotzdem dann irgendwie Mühe, das in den Kontext einzubetten, diese Informationen. Das aber wiederum sehen auch die Gerichte, ja, die dann sagen, also die Leute nehmen das am Ende ja doch als Arzneimittel, egal ob ihr das als Massageöl verkauft oder da drauf schreibt, nicht zur Anwendung oder so. Oder ob ihr da Mengen vorschlagt, so hat da die betroffene Firma auch argumentiert, von wegen, wir haben so wenig Dosierung da Anleitung reingeschrieben, da kann gar nichts passieren, war viel zu wenig. Ja, was natürlich auch kontraproduktiv ist für die Kunden am Ende, so ein Placebo da zu schlucken. Wie auch immer, das reicht im Prinzip schon dem Gericht aus, wenn dann eben Leute sich das Zeug geben, sozusagen, um eine medizinische Wirkung zu erzielen. Und was halt auch interessant ist, es geht hier ganz konkret um ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Köln. Die haben eindeutig die medizinische Wirkung von CBD anerkannt. Ja, das ist im Prinzip der einzige Positive, was man an der ganzen Sache ablesen kann. Also ganz klar sagt das Gericht, CBD hat eine medizinische Wirkung. Und beschreibt es eben auch, dass es eine relativ breite Anwendungsgeschichte ist. Und Leute eben, die das konsumieren, tatsächlich auch schlucken. Ja, das haben die schon kapiert. Ja, die sind ja nicht bescheuert. Das ist ja auch so, muss man ja am Ende mal sagen. Und die betroffene Firma hat wohl dann versucht, da rauszukommen, irgendwie aus der ganzen Nummer, indem sie gesagt haben, das ist jetzt ein Aromaöl, das ist nicht zum Schlucken oder so, sondern man soll 3x3 Tropfen am Tag auf sein Kissen träufeln, auf ein Kopfkissen, ja, und das dann irgendwie wirken lassen. Und weil das irgendwie gut riecht oder so, ne? Und da haben die Richter auch gesagt, ja, seid ihr bekloppt, das macht doch kein Mensch, sich da die ölige Pampe da auf das Kopfkissen zu machen, das glauben wir euch nicht. Und ja, vielleicht war das sogar Rossmann. Das war nämlich die einzigen, von denen ich das mal gelesen habe, vor ein paar Jahren. Das ging ja immer hin und her mit den CBD-Produkten, zwischen auch bei den Discountern, bei den Drogeriemärkten, auch DM. Mal rein ins Regal, wieder raus aus dem Regal, ständiges Hin und Her, ist das jetzt erlaubt oder verboten oder was? Und in dem Zuge gab es dann mal eine Meldung, dass DM jetzt gerade Zeug wieder rausnimmt aus dem Regal und Rossmann eben sich entschieden hat zu sagen, nö, wir schreiben da jetzt hin, das soll man auf den Kopfkissen schmieren, das Zeug. Vielleicht war es auch nicht Rossmann, ja, aber auf jeden Fall, das könnte sein mit dem Hinweis, dass das bei der Firma hier auch der Fall war. So, was bedeutet jetzt das Ganze? Das ist eine Sache, die schon 2 Jahre her ist. 2019 hat nämlich, gab es eine Anfrage beim BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel, von einer Behörde vor Ort, eine Kommunale, die da dieses Produkt gesehen hat, ja, den Händler begutachten wollte und sich gefragt hat, was ist jetzt damit? Haben nachgefragt und BfArM hat gesagt, das ist ein Arzneimittel. Das ist zulassungspflichtig und insofern ist es nicht verkehrsfähig, wenn es eben diesen Zulassungsantrag nicht gegeben hat und die Firma darf das nicht verkaufen. Dagegen hat die Firma geklagt und jetzt hat das Verwaltungsgericht in Köln entschieden, dass BfArM hatte recht, das ist ein Arzneimittel. Das ist eine Diskussion, die kenne ich schon ewig. Ja, das hatten wir schon vor 20 Jahren, als sie versucht haben, über das Arzneimittelgesetz alle möglichen Substanzen zu verbieten, die nicht im Betäubungsmittelgesetz drin standen und natürlich auch nicht in irgendeiner Liste beim Arzneimittelgesetz. Aber da ist so ein Passus drin im Arzneimittelgesetz. Substanzen, die pharmakologisch wirken, sind erstmal irgendwie auch grundsätzlich Arzneimittel. Und das in Abgrenzung zu Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Genussmitteln ist halt ein totaler Graubereich auch. Mit dem Argument kann man ja auch Kaffee verbieten zum Beispiel, weil das natürlich auch eine pharmakologische Wirkung irgendwie hat. Also damals schon undurchsichtig, ich habe da ganze Gutachten drüber gelesen, weiß ich noch, damals, als es um das Verbot von Ephedra ging. Und jetzt wieder, ja, kommt das Ganze wieder auf den Tisch sozusagen, jetzt das ganze Theater bei CBD wieder dran. Ich verlinke euch das Urteil, ja, könnt ihr stundenlang durch diese ganze Einordnungsgeschichte durchfrickeln, ja, was jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel ist und so weiter, ist was kompliziert. Unterm Strich heißt das aber, das Ding ist nicht rechtskräftig, die Firma kann da noch Einspruch einlegen. Zumindest ist uns nicht bekannt, ob das bisher passiert ist oder nicht, ob das rechtskräftig ist oder nicht. Und wir haben ja auch schon gerade im CBD-Bereich gesehen, dass mehrere Urteile halt nicht jetzt eine durchschlagende Wirkung haben, schon gar nicht auf der untersten Ebene beim Verwaltungsgericht. Da gibt es ja noch ein paar Instanzen darüber, die dann halt auch Durchschlagskraft hätten deutschlandweit. Wobei das ja selbst bei dem BGH-Urteil zu CBD jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Aber am Ende geht das Ganze trotzdem weiter und dauert noch jahrelang. Also mir macht das Urteil jetzt weniger Kopfzerbrechen als vielen, wo ich das gestern gesehen habe. Und es ist auch nicht unmittelbar der Politik anzulasten. Das klang auch teilweise so, von wegen, das liefern die schon nicht. Und jetzt auch noch dieses Urteil und jetzt glaube ich denen gar nichts mehr. Ja, als hätten die das Urteil gefällt. Aber man muss natürlich sagen, sie haben es auch nicht verhindert, indem sie das Gesetz jetzt mal endlich ändern. Das muss man natürlich als Vorwurf stehen lassen, dass das ganz lange, viel zu lange dauert. Und Glaubwürdigkeit wäre eher mal wieder da, wenn sie schon mal ein paar kleine Schritte tatsächlich machen würden, anstatt nur zu reden. Das sehe ich natürlich auch so. So, jetzt gucken wir noch kurz in die Schweiz rüber. Da habe ich noch mal ganz kurz hier zum anderen Thema CBD, weil da ist das nämlich genau dasselbe Thema auch am Laufen in der Schweiz. Nämlich, dass das ein Arzneimittel ist und die Leute das einnehmen, die ganzen Tropfen da, und nicht als Massageöl benutzen. Und die Schweiz hat das jetzt so gemacht, dass sie den Händlern und Produzenten vorschreibt, dass sie das vergellen, diese Tropfen. Also das heißt, ungenießbar machen. Da ist ein Duftstoff drin oder was, der so eklig ist, dass man dann auf gar keinen Fall schlucken will. Und das schmeckt dann auch total übel oder so. Und dann darf man das weiterverkaufen als Nicht-Arzneimittel. Und wenn man das nicht macht, dann ist es halt ein Arzneimittel und dann darf man nicht verkaufen ohne Zulassungsantrag. Genau dasselbe Spiel, ja. Nur eben mit der Vergällungskomponente dazu. So, und jetzt aber das andere Thema aus der Schweiz, Modellprojekte. Das geht jetzt los da. Ja, also das erste Projekt ist genehmigt. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür wurden vor einer Weile schon geschaffen, also letztes Jahr schon verabschiedet. Dann wurden halt Anträge eingereicht, die vorher schon mehr oder weniger in der Schublade waren. Und jetzt hat Basel den ersten Zuschlag bekommen. Da sollen jetzt Anfang August 400 Leute gesucht werden, die da teilnehmen an der ganzen Geschichte. Und das Ganze soll dann für 2,5 Jahre untersucht werden, wie sich deren Konsum entwickelt, wenn sie eben legales Cannabis einfach aus der Apotheke, in dem Fall tatsächlich, ja, die kriegen das aus der Apotheke, wenn die das da erhalten, ja, was sich dann da verändert. Wann das genau losgeht mit der Abgabe, weiß ich nicht, das habe ich nirgendwo lesen können da. Da war immer nur die Rede von, ja, jetzt können die sich dann im August bewerben, die Leute. Aber es kann gut sein, dass es dieses Jahr noch losgeht, weil die Firma, die das Ganze liefern soll, Gras und Hasch, Produktion in der Schweiz, auch schon bestimmt ist und die tüffeln da schon eine Weile rum. Also möglicherweise zum ersten Mal Premiere, legale Cannabisabgabe in der Schweiz, wenn auch nur im Laborversuch sozusagen, aber großer Schritt nach vorne. Und weitere Städte sind da in der Pipeline, haben auch Anträge abgegeben, warten auf die Genehmigung. Das wird also nicht nur in Basel stattfinden. Jetzt mal kurz für alle, die sagen, dass überall woanders geht es ganz schnell, ja, nur Deutschland braucht ewig. Warum können wir das nicht, wenn die Schweizer das können? Der älteste Hinweis, den ich gefunden habe in meinen ganzen Ordnern zum Thema Modellprojekt in der Schweiz, ist von 2012. 10 Jahre her stand im Handjournal, dass der Antrag ausgerechnet von Basel und Zürich auf ein Modellprojekt abgelehnt worden ist. Das heißt, gestellt wurden die noch früher, ja, das ist also über 10 Jahre her, dass in der Schweiz diese ganze Debatte läuft. Vielleicht auch noch länger. Ja, das war aber der älteste Hinweis, den ich gefunden habe. Also das hat auch da alles ewig gedauert. Und wenn wir schon mal bei ewig dauern sind und bei den Leuten, die denken überall, woanders geht es schnell, guck mal noch in die USA. Auch da ist das genau dasselbe Spiel. Das ist eigentlich eine sehr ähnliche Situation wie bei uns in Deutschland. Die Mehrheitsführer der Regierung, ich meine, die haben ja keine Koalition, aber da sind es halt die Demokraten, die jetzt den Präsidenten stellen mit Biden seit einer ganzen Weile und im Haus die Mehrheit haben und im Senat, in der zweiten Kammer ist es was knapp. Ähnlich wie bei uns, ja, Bundestag geht klar, Bundesrat, schwierig. Und jetzt haben die Demokraten immer angekündigt gehabt, sie wollen ein eigenes Legalize-Gesetz machen. Nachdem das andere Parlament schon die Legalisierung beschlossen hat, mit einem relativ oberflächlichen Ding, von wegen, die Länder sollen ihr Ding machen, aber wir verbieten das nicht mehr auf Bundesebene, haben die gesagt, nein, wir machen gleich den großen Wurf und regulieren das alles komplett durch. Und seitdem wartet man und wartet man und wartet man auf diesen Entwurf, weil die jahrelang diskutieren darüber, was jetzt da sie genau vorlegen sollen. Und jetzt wurde wieder verschoben von der aktuellen Session, wo alle gewartet haben, dass es jetzt im April kommt. Aber nee, jetzt kommt es erst im August. Mal gucken, ob es dann kommt. Ja, also das ist ganz eine ähnliche Situation. Dauert auch verdammt lange. Und im Grunde sind wir genauso langsam wie alle anderen auch. Ja, also das ist so oder so ätzend. Überall zu langsam. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier trödeln sollen, sondern dass wir überall was schneller mal vorwärts machen sollen. Dann, wenn wir gerade in den USA sind, noch ein paar Kleinigkeiten. Da sind ein Haufen interessante Nachrichten aufgeschlagen diese Woche. Passend dazu erstmal hier zu der ganzen politischen Situation. 2/3 der Amerikaner sind für die Legalisierung. Nach wie vor sehr stabil. Seit Jahren ist ungefähr in diesem Bereich Mitte 60% die Zustimmung zur kompletten Legalisierung von Cannabis mit Fachgeschäften und allem drum und dran. Das heißt, da ist der gesellschaftliche Druck immer deutlich höher als bei uns. Wir haben jetzt auch letztes Mal bei unserer Umfrage zum ersten Mal eine einfache Mehrheit gehabt, 49-46%, was schon revolutionär ist, ja, aber wir sind noch weit entfernt von der Stimmung in den USA. Und genau das bildet sich gerade auch im Bundestag ab. Eine ja, hauchdünne Entscheidung, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, ne, der Wille, das machen zu wollen. Aber auch jede Menge Leute da noch, die skeptisch sind, die bremsen, die das nicht wichtig finden und so weiter. Von daher ist weiter Druck angesagt, geht demonstrieren und überzeugt eure Nachbarn, damit wir da noch ein paar Prozente ziehen. Dann in New Jersey beginnt der Verkauf von Cannabis. Auch da wurde jetzt lange diskutiert, an den Regeln rumgeschraubt und so, aber jetzt geht los. Der erste Verkauf findet statt an Leute ab 21 und es kann pro Kauf eine Unze gekauft werden, das sind 28 ein paar zerquetschte Gramm. Und zu Hause, insgesamt im Monat, das ist eine Begrenzung, die selten ist in den USA, darf man 3 Unzen kaufen, also 100 Gramm ungefähr pro Monat, die einem da legal zugestehen. Habe ich sonst noch nie gehört in den USA, bei anderen Staaten, vielleicht habe ich auch bei einem vergessen, aber in der Regel darf man da so viel kaufen, wie man will, das wird nicht begrenzt. Das heißt, sie müssen auch irgendeine Art System haben, das irgendwie nachzuvollziehen, wer wie viel kauft. Das habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut oder keine Infos dazu gesehen. Erstmal auf die Schnelle beim Recherchieren jetzt. Aber noch ein interessantes, lustiges Detail dazu, ja, von der Polizei. Auch da sind die ulkig unterwegs. Wie bei uns, ja, die Polizeigewerkschaften sind ja die, die am meisten sich dagegen sperren und irgendwie überhaupt nicht kapieren, was los ist da mit Legalisierung, ja, was das soll. Und sich dagegen stemmen. Und da in New Jersey haben die Polizeichefs da jetzt irgendwie öffentlich im Meinungsartikel und so weiter darum gebeten, dass sie doch selber bitteschön nicht kiffen dürfen sollen. Ja? Dass man den Polizisten dann Ausnahme genehmigt, dass sie weiterhin verfolgt werden, wenn sie konsumieren. Also das ist ja auch komplett irre irgendwie. Die finden das nach wie vor wahrscheinlich richtig mit der Prohibition und wollen das wenigstens bei sich selbst machen. Also wirklich irre. Info dazu auch in der Videobeschreibung, wie immer. Könnt ihr selber lesen, ob ich das jetzt hier richtig dargestellt habe. Aber ich denke, das passt so. Was haben wir noch hier? Auch noch 2 Untersuchungen jetzt zu den Auswirkungen der Legalisierung. Was ja hier mal so fürchterlich an die Wand gemalt wird an Risiken, was alles Schlimmes passiert, wenn man legalisiert. Und lustigerweise hatten wir ja hier vor nicht allzu langer Zeit so eine Studie, dass die Behandlungszahlen in den stationären Einrichtungen bei Cannabis-Leuten fürchterlich nach oben gegangen sind und dass man deswegen nicht Cannabis legalisieren soll, was eh schon komisch ist, weil ja diese Entwicklung sich im Rahmen der Prohibition abgespielt hat und nicht bei der Legalisierung. Und jetzt haben wir das Gegenstück aus den USA, da haben ein paar Forscher untersucht, wie hat sich denn das entwickelt mit den Einweisungen zur Behandlung von Cannabis-Abhängigen, wie auch immer, oder Leuten, die da ein Problem mit haben. Und es gibt keinen Zusammenhang. Ja? Mit der Legalisierung ist das nicht nach oben gegangen. Ist nicht messbar, nicht nachweisbar, da passiert einfach nichts. Da werden nicht mehr Leute behandlungsbedürftig. Die zweite Studie, ganz ähnlich, da geht es um die Frage, wie sich der Entzug von Kindern entwickelt hat, ja, wo die Jugendlichen in prekäre Familien reingehen müssen, da irgendwie Kinder rausholen, weil die irgendwie gefährdet sind oder was. Die Zahl ist gesunken in den Staaten, wo Cannabis legalisiert wurde. Ne? Weniger Kinder, die da irgendwie gefährdet sind, offenbar. Auch interessant, höre ich auch zum ersten Mal. Und der letzte Thema, ja, hier jetzt ein bisschen Boulevard wieder zurück nach Deutschland. Und zwar die Berliner Polizei verabschiedet sich nach und nach von Urintests. Ist eigentlich gar nicht Boulevard, ist ein wichtiges Thema. Aber der Boulevard daran ist, dass die versucht haben, die Tests in Mineralwasser zu tunken, anstatt in Urin. Und dann haben die auch positiv angeschlagen auf Cannabis und Amphetamin. Und haben sie wohl gedacht, dass das irgendwie nicht sein kann, ja, dass das Mineralwasser vorher kein Gas geraucht hat. Und dann haben sie jetzt eine Charge komplett weggeschmissen, ja, weil das offensichtlich Schrott war. Und stellen jetzt nach und nach um auf Speicheltests in Berlin. Also die Tage der Urintests in Berlin sind gezählt. Und die Polizei nennt auch als Problem tatsächlich die Durchführung der Urintests, ja, dass sie da den Leuten offenbar nicht so richtig irgendwie zugucken wollen dabei. Und wenn sie das aber nicht machen, dass dann die Ergebnisse auch gefälscht sein können, zum Beispiel mit Mineralwasser. Und deswegen haben sie jetzt keine Lust mehr darauf und machen lieber Speicheltests. Ja, für euch nochmal der Hinweis, ihr müsst Schnelltests niemals machen. Die Polizei kann euch zur Blutprobe schleppen, wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass ihr berauscht seid. Die müssen sie theoretisch haben. Ich weiß, dass das vor Ort dann eine schwierige Diskussion ist, ne, wenn sich da viele nicht so durchsetzen können gegenüber der Polizei. Aber versucht es halt, ja. Ihr müsst die Schnelltests nicht machen. Und das hier ist der beste Beweis dafür. Ja. Ihr habt gehört, dass das total unzuverlässig ist und dass da positive Ergebnisse kommen, was euch nur Ärger bringt irgendwie und ihr seid nüchtern und fertig. Paradigmenwechsel steht im Artikel, den ich dazu gefunden habe, beim Nachweis von Rauschmitteln im Verkehr. 17.000 verbrauchte Urintests werden mehr und mehr durch Speicheltests ersetzt. Also jährlich scheinbar. Ja. Zu den Terminen. Unsere Ortsgruppen treffen sich erstmal am Sonntag, 24. April in Darmstadt, Sonntag, 24. April in Oldenburg und nochmal Sonntag, 24. April in Bamberg, die neue Gruppe da in Bayern. Dann Oldenburg, Dienstag, 26. April, Hamburg, 28. Karlsruhe, Freitag, 29. April und Darmstadt, Samstag, 30. April. Infostände gibt's in Regensburg, Freiburg, Oldenburg, Bamberg und Halle. Und jetzt nochmal, Global Marihuana Marsch. Ja, ich überspringe jetzt ein paar andere Termine, da geht ja nächste Woche weiter an der Stelle. Aber die sage ich euch schon mal. Global Marihuana Marsch, schreibt euch das in die Kalender rein. Am 7. Mai in Dortmund, Berlin, Braunschweig, Nürnberg, Magdeburg, Regensburg, Heidelberg, München, Halle, Hamburg, Ulm, Stuttgart, Konstanz, Düsseldorf. Am 13. Mai in Darmstadt, am 14. Mai Oldenburg, Freiburg, Frankfurt. Und wahrscheinlich auch noch in Dresden. Das müsst ihr dann auf der Seite nochmal gucken. gmm-deutschland.de. Da sind die aktuellen Infos alle zu finden. Auch das, was ich gerade hier so runtergequasselt habe, findet ihr da alles. Und das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.
Und die Glocke noch.
Ja, und die Glocke, verdammt.
Die Glocke. Ah. Die Glocke.